Der traurigste Satz der Bibel steht nicht bei Karfreitag, als Jesus stirbt. Er wird nicht von Pilatus gesprochen und auch nicht von den Frauen am Grab. Der traurigste Satz der Bibel wird auf einer Landstraße gesprochen, von zwei Menschen, die nach Hause gehen. Jesus ist tot. Die Hoffnung ist tot. Die Zukunft, die sie sich ausgemalt hatten, die liegt irgendwo zwischen Jerusalem und einem Grab. Und dann sagen sie das hier. Wir aber hofften. Drei Worte. Drei Wörter voller Vergangenheit. Wir aber hofften. Es ist der Satz, den Menschen sagen, wenn etwas endgültig geworden ist. Wir hofften auf Heilung, auf mehr Zeit. Wir hofften darauf, dass es gegen jede Erwartung doch wieder gut wird. Ich glaube, jeder Mensch sammelt im Laufe seines Lebens ein paar solcher Sätze. Einer meiner Sätze beginnt an einer theologischen Hochschule. Und wie viele schlechte Entscheidungen meines Lebens beginnt auch diese Geschichte mit Sturheit. Mit 17 hielt ich Sturheit für Willensstärke. Ich dachte, ich stehe endlich für mich ein, lass mir gar nichts sagen. Heute weiß ich, sie ist oft eine erstaunlich teure Art, Umwege zu produzieren. Ich hatte Latein als zweite Fremdsprache, nur Gott weiß warum. Ich hatte kein Interesse zu lernen oder mich im Unterricht zu beteiligen. Und so endete meine 11. Klasse mit 4 Punkten. Für ein Latinum hätte ich 5 gebraucht. Der Lehrer sagte, er verschenkt hier auch nichts und dass ich Latein in der Stufe darunter für ein Jahr besuchen solle und dann bekäme ich mein Latinum. Schlauer Patrick dachte sich mit 17, wozu braucht denn bitte irgendwer ein Latinum? Wir spulen vor zum Theologiestudium Jahre später. Hierfür braucht man Altgriechisch, Hebräisch und ein Latinum. Jetzt hätte ich mir eingestehen können, dass das eine blöde Nummer war in der 11. Aber warum was draus lernen? Also meldete ich mich für 600 Euro für einen Sommerintensivkurs an der katholischen Hochschule an. Da lernte ich jemanden kennen. Nennen wir ihn Marius. Der hieß nicht Marius. Aber Menschen, die uns wirklich prägen, verlieren irgendwann ihren Namen. Sie werden zu Liedern, zu Geräuschen, zu Jahreszeiten, zu so einer bestimmten Farbe des Himmels, zu Erinnerungen, die plötzlich auftauchen, während man eigentlich nur Zahnpasta kaufen wollte. Ich erinnere mich kaum noch an den Unterricht. Die Grammatik ist weg, die Prüfungen sind auch weg. Geblieben ist ein Café. Marius stellte ihn vor mich hin und sagte, brauchst du noch Zucker oder bist du süß genug? Es war ein furchtbarer Flirtspruch, ein sprachliches Verbrechen. Und trotzdem musste ich lachen. Nicht wegen des Satzes, sondern wegen ihm, weil manche Menschen sowas an sich haben. Das kann man nicht lernen oder vortäuschen. So eine selbstsichere Leichtigkeit, Charme, Charisma und Humor, der auch über sich selbst lachen kann. Die Fähigkeit, sich selbst nicht ständig beim Leben zuzusehen. Wir gingen später spazieren, in der Mittagspause im Park. Es war warm und über uns Linden. Und ein Rauschen und Flackern. Nichts davon wäre eine Postkarte wert gewesen. Und trotzdem erinnere ich mich an jedes Detail. Ich kann euch nicht sagen, über was wir geredet haben. Aber ich weiß noch genau, wie verstanden ich mich gefühlt habe. Und dann war da dieser Augenblick. Unsere Hände berührten sich zufällig. Vielleicht eine Sekunde oder zwei. Und ich hatte das Gefühl, mein Herz verstand plötzlich, warum es überhaupt jemals schlagen gelernt hatte. Von außen betrachtet geschah überhaupt nichts. Zwei Menschen liefen nebeneinander her. Eine kurze Berührung, weiter nichts. Aber innerlich verschoben sich Kontinente. Etwas hob den Blick, erkannte sich selbst. Damals dachte ich immer, die Geschichte handle von ihm. Heute glaube ich, sie handelte mindestens genauso sehr von mir. Von einem jungen Mann, der zum ersten Mal begriff, dass Liebe keine Theorie ist oder ein weiterer Grund, betrunken Balladen zu hören. Sie ist nichts, das man Gott so lange logisch zu begründen versucht, bis er endlich einsieht, dass du recht hast und es total Sinn macht. Sie ist nie lau oder schon ganz okay. Sondern dieser Moment, wo Strom über deine Haut fließt und du kurz die Luft anhältst. Die Geschichte dauerte nicht ewig. Die meisten großen Geschichten tun das nicht. Weg trennten sich, Leben entwickelten sich weiter. Und irgendwann wurde aus Gegenwart Erinnerung. Und ich habe lange gedacht, es sei der traurige Teil. Aber vielleicht habe ich mich geirrt. Der traurige Teil ist nicht das Geschichtenenden. Der traurige Teil ist die Erkenntnis, dass sie nicht zurückkommen. Weil das Leben linear ist. Es läuft nur in eine Richtung. Vorwärts, immer vorwärts. Nie zurück. Wir wissen das natürlich alle. Jedes Kind weiß das. Und trotzdem verbringen wir erstaunlich viel Zeit damit, innerlich gegen diese Regel zu protestieren. Ein Lied läuft im Radio. Und plötzlich bist du wieder 20. Oder so ein Geruch zieht vorbei. Chlor und Pommes frites. Und für einen Augenblick stehst du wieder am Beckenrand. Neben jemandem, der seit Jahrzehnten nicht mehr da ist. Ein Name fällt und für einen Herzschlag vergisst du, dass du nicht zurück kannst. So ist die Zeit. Wie die Nadel auf dem Schallplattenspieler. Was vor dir ist, kennst du noch nicht. Und was hinter dir ist, ist weg. Für immer. Vor einigen Monaten starb mein Hund, Einstein. 11,5 Jahre lang war er da. 11,5 Jahre lang gehörte sein Geräusch zum Haus. Das Klackern der Krallen auf den Fliesen. Dieses tiefe Seufzen, wenn er sich auf seinen Bauch legte. Immer direkt vor der Küche, falls jemand doch noch den Kühlschrank öffnet. Seine bemerkenswerte Fähigkeit, genau da zu liegen, wo man gerade entlang gehen wollte. Und dann kam dieser Tag, 3. Dezember. Und ich saß neben meinem Hund auf dem Teppich, der nicht mehr aufstehen konnte. Der nicht mehr weiter konnte. Wir saßen da von morgens um 8 bis 12.30 Uhr, als die Tierärztin zu uns kam. Und ich saß da und dachte, krass, ich hätte nicht gedacht, dass heute der letzte Tag ist. Er wurde eingeschläfert. Und als die Ärztin weg war, strich ich ihm noch einmal über den Kopf. Und dann kamen die Tränen. Und ich weinte und ich schrie, bis ich heiser war. An diesem Tag wurde aus meinem Einstein eine Erinnerung. So aus dem Nichts, so endgültig. Und natürlich wusste ich immer, dass Hunde sterben. Aber mein Vater hat mal zu mir gesagt, denn grau ist alle Theorie und grün des Lebens Baum. Ich glaube, es ist Goethe. Ich werde es jetzt nicht googeln. Wissen und Begreifen sind verschiedene Dinge. Wissen ist eine Information. Begreifen ist ein Erdbeben. Begreifen bedeutet, dass es keinen weiteren Spaziergang geben wird. Kein weiteres Wedeln, wenn ich die Stufen hochkomme in ein Haus, das jetzt leer ist. Nur Erinnerung. Und irgendwann fiel mir auf, dass die Trauer um Einstein und die Erinnerung an Marius dieselbe Wurzel berühren. Nicht, weil die Geschichten vergleichbar wären, sondern weil beide von Endlichkeit erzählen. Einstein kommt nicht zurück. Dieser erste Moment echter Verliebtheit kommt auch nicht zurück. Der junge Mann von damals kommt nie wieder. Und der Mensch, der ich damals war, auch nicht. Und das ist der eigentliche Schmerz, glaube ich. Weil wir nur nach vorne können. Ich glaube, es ist diese Endgültigkeit. Ich bin jetzt 44 und ich habe so viele Menschen begleitet. So viel gesehen, gehalten. Und vieles werde ich, glaube ich, nie verstehen. Aber ich glaube immer noch an die erderschütternde Kraft der Liebe. An diese seltenen Erfahrungen, die einen Menschen dauerhaft verändern. Deren Wert nicht an ihrer Dauerhaftigkeit liegt. Und ich glaube, ich hatte so welche. Auf meiner Zugfahrt mit der Liebe und mit Gott. Man steigt ein. Man fährt durch Landschaften, die man nie vergisst. Man sieht Dinge, die einen verändern. Du schaust aus dem Fenster und weißt manchmal schon während der Reise, dass du dich später an genau diesen Moment erinnern wirst. Und irgendwann hält der Zug an. Und du steigst aus, die Reise ist vorbei. Der Fehler besteht darin zu glauben, die Fahrt sei nur dann echt gewesen, wenn sie nie endet. Das ist Quatsch. Sie war echt, weil sie stattgefunden hat. Vielleicht wirst du nie wieder genauso fühlen wie in diesem Moment, aber vielleicht musst du das auch nicht. Vielleicht reicht es, wenn du einmal verstanden hast, wie es sich anfühlt, wenn das Herz schneller schlägt als die Vernunft. Diese hormoninduzierte Geisteskrankheit, wenn du das erste Mal so richtig verliebt bist. Oder wenn dein kleines Fellknäuel auf deinem Unterarm liegt und du weißt, dass du es mit jedem Atemzug schützen wirst. Reife besteht nicht darin, jede große Erfahrung zu wiederholen. Reife besteht darin, dankbar zu werden, dass man sie überhaupt erleben durfte. Der Rest des Lebens besteht ohnehin selten aus Feuerwerken. Er besteht auch aus Rechnungen, Verantwortung, Kalendereinträgen, Familie, Treue, Durchhalten, morgens aufstehen und abends müde ins Bett fallen. Das klingt jetzt weniger romantisch als ein Spaziergang im Park, ich weiß, aber es ist trotzdem Leben. Es ist echtes Leben, vielleicht sogar das Wichtigste. Und doch gibt es diese Momente, stille Augenblicke, wenn du am Fenster sitzt und ein Lied läuft und die Erinnerung flackert in der Fensterscheibe. Und du denkst kurz, mein Gott, das ist wirklich passiert. Diesen Menschen gab's, diesen Moment. Mein Einstein hat wirklich existiert. Und dieser Mensch, der damals durch den Park lief, das war wirklich ich. Ich glaube, wir weinen in solchen Momenten nicht über die Vergangenheit. Wir weinen über ihre Endgültigkeit. Und genau da beginnt für mich der Glaube. Denn die Geschichte von Emmaus vom Anfang, die endet nicht mit dem Satz, wir aber hofften. Sie geht weiter. Die beiden Jünger laufen mit einem Fremden und sie erkennen ihn nicht. Sie erzählen ihm ihre Enttäuschung, ihren Schmerz und ihre zerbrochenen Erwartungen. Und erst am Abend, beim Brotbrechen, merken sie, wer das ist. Der Gedanke dahinter ist einer der schönsten, finde ich. Jesus begegnet ihnen nicht vor ihrer Trauer, sondern mitten in ihr. Er läuft die ganze Strecke mit. Die Hoffnung der Jünger kehrt nicht als Vergangenheit zurück. Sie bekommen die alten Tage nicht wieder. Aber sie entdecken, dass Gott selbst schon auf dem Weg war, als sie dachten, alles sei verloren. Das ist die christliche Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Nicht, dass wir unsere Vergangenheit zurückbekommen. Nicht, dass mein Einstein wieder durch den Flur läuft. Nicht, dass wir nochmal 20 werden. Sondern dass Gott nichts von dem verliert, was wir geliebt haben. Dass wir loslassen müssen, aber Gott nicht. Wir vergessen, wir müssen Abschied nehmen, aber Gott lässt nichts fallen. Die Ewigkeit ist nicht Gottes großes Vergessen, sie ist Gottes perfektes Erinnern. Unsere Welt ist linear und die Nadel kratzt weiter über die Schallplatte. Die Zeit ist linear, unser Leben. Aber Gott ist es nicht. Und wenn das stimmt, dann bedeutet Auferstehung nicht, dass die Vergangenheit zurückkehrt, sondern dass Liebe bewahrt wird, dass nichts von dem, was wirklich geliebt wurde, jemals verloren geht. Das ist die einzige Antwort, die mir auf den Satz »Wir aber hofften« einfällt. Diese Hoffnung war nicht falsch. Sie war nur größer, als sie verstanden haben. Wir markieren Geschichten als »beendet«. Erste Liebe, alte Freunde, ein Hund, Häuser, Lebensphasen. Und natürlich haben wir recht, dass sie vorbei sind. Aber vorbei ist eben nicht dasselbe wie verloren. Denn wenn Gott wirklich erinnert, dann verschwindet keine Liebe im Nichts. Dann endet keine Geschichte in Vergessenheit. Und Erinnerung wird zu mehr als Nostalgie. Sie wird zu einem Hinweis darauf, dass unser Herz für mehr geschaffen wurde als für Abschiede. Vielleicht rebellieren wir deshalb gegen Endgültigkeit und wir wehren uns gegen das Vergehen, weil irgendwas in dir ahnt, dass Liebe eigentlich bleiben möchte. Und manchmal sitze ich am Fenster und denke an einen Hund, an einen jungen Mann mit einem furchtbaren Kaffeespruch und an eine Version meiner selbst, die längst vergangen ist. Und dann wird mir das bewusst. Mein Gott, das ist wirklich passiert. Dieser Mensch bin wirklich mal ich gewesen. Und diese Momente haben mein Herz berührt und verändert. Und vielleicht antwortet Gott in genau diesem Moment, ja, und ich hab nichts davon vergessen.